ARD.
Also das ist auch ein Mensch, dessen Gehirn leider von Twitter frittiert worden ist, aber da bin ich dann mit ihm verbunden. Ich und so Maskenhersteller, die beiden großen Pandemiegewinner.
Du holst schon dein Handy raus?
Nee, nee.
Was machst du da?
Ich hatte das nicht nötig oder so, sondern ich kann das einfach nicht. Ich werde wahnsinnig. Ich kann es zumindest in Ansätzen nachvollziehen, wie man allgemein durchdrehen kann und wie so Gottkomplexe entstehen können.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Ich habe in dieser Folge über mich gelernt, wie schlecht mein Zeitgefühl ist. Für mich war El Hotzo nämlich irgendwie schon immer da in diesem Internet. Tatsächlich hat er aber vor 5 Jahren noch in einem ganz anderen Job gearbeitet. Erst mit der Pandemie folgten ihm auf einmal so viele Menschen auf Twitter und Instagram, dass er das zum Beruf machen konnte, was eigentlich mal als therapeutische Maßnahme gedacht war, nämlich lakonisch lustige Sprüche und Memes auf Social Media zu posten. Falls ihr zu den rund 2 Millionen Followern gehört, die er inzwischen versammelt hat, dann kommt ihr in dieser Folge voll auf eure Kosten. Es geht um Alltagsbeobachtungen und Weltpolitik, um Dampfturbinen, Tattoos, Entschuldigungen. Und falls ihr El Hotzo noch nicht kennt, dann lernt ihr Sebastian Hotz kennen, einen 28-jährigen Comedy-Autor, der quasi dauer-online ist. Mal für 2 Stunden das Handy weglegen, das kommt so gut wie nie vor bei Sebastian. Außer an einem ganz bestimmten Nachmittag im vergangenen Juli. Und was da passierte, brachte ihm seine ganz persönlichen 15 Minutes of Fame weit über Europas Grenzen hinaus. Es kostete ihn aber auch seinen Job. Die Geschichte dazu, die hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Sebastian Hotz.
Hallo Sebastian.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich möchte zu Anfang gerne von dir wissen, was geht am häufigsten kaputt bei kleinen und mittleren Dampfturbinen?
Das häufigste Ersatzteil, das ich damals verkauft habe, waren so Leitschaufelträger. Also eine Dampfturbine ist ja nichts anderes als so eine ummodellierte Flugzeugturbine und da sieht man ja diese Lamellen, die sich so drehen und das geht recht oft kaputt.
Und wofür braucht man die? Also
wofür man kleine und mittlere Dampfturbinen braucht?
Ist das was du heute, wo du im Alltag noch manchmal siehst, ach guck mal, da ist wieder so eine kleine Dampfturbine?
Also kleine und mittlere Dampfturbinen sind immer noch so groß wie der Raum ungefähr, in dem wir hier sitzen. Und die sind so, die Menschheit ist ja seit ungefähr 5000 Jahren nicht deutlich weitergekommen, als Wasser heiß zu machen und dann bewegt sich was. Und letztlich hängt an jedem Kraftwerk, ob es Kohle, ob Gas, ob das ein Atomkraftwerk ist, hängt immer eine Dampfturbine dran. Also das ist der Teil, das den Dampf in Strom umwandelt. Und das ist eigentlich ganz schön wichtig. Und ganz viele so mittelständische Unternehmen, wie zum Beispiel Papierfabriken, haben so eine eigene Stromerzeugung, weil das einfach wahnsinnig energieintensiv ist. Und da braucht man dann eine mittlere oder kleine Dampfturbine. Und dann braucht das manchmal einen Service. Und viele Dampfturbinen sind auch sehr alt, weil sich die Neuanschaffung nicht lohnt. Und dann braucht es spezielle Ersatzteile. Und die hätte ich dir vor 10 Jahren noch verkaufen können. Oder vor 5 Jahren hätte ich die noch verkaufen können.
Genau, da warst du Kaufmann bei Siemens.
Industriekaufmann.
Das war dein Job. Industriekaufmann, genau. Entschuldigung. In Süddeutschland, wenn wir jetzt mal so 5 Jahre zurückspulen, was war damals das Beste an deinem Job?
Also ich habe den Job wirklich doll gehasst und ich bin auch so ein bisschen, es hat mir psychisch nicht gut getan, was natürlich nicht heißt, dass das ein furchtbarer Job ist, sondern war für mich nicht so richtig gut. Was aber ganz geil war, war natürlich, dass ich so viel Freizeit hatte während meines Jobs. Also ich rede über solche Bürojobs, die so tendenziell unterfordernd sind, immer so ein bisschen abwertend und ein bisschen wie die Hölle, so Stromberg-mäßig. Aber eigentlich war ganz geil, dass ich so 4 Stunden am Tag gearbeitet habe und den Rest konnte ich dann nutzen, um wahnsinnige Sachen auf Twitter zu posten und mein Kicker-Manager-Spiel-Team zu optimieren.
Und wie muss ich mir deinen Alltag damals, also so vom Anfang 20-jährigen Sebastian, vorstellen, rund um diesen Job? Also ich glaube, du hast in der WG in Erlangen gewohnt,
genau,
oder? Was ist so eine typische Szene aus deinem Leben damals?
Also ich habe erst in Nürnberg und dann in Erlangen in WGs gewohnt und ich hatte einen Tagesrhythmus, der meinem jetzigen Naturell sehr widerspricht. Also ich bin irgendwie um 5.30 Uhr aufgestanden, damit ich um 6.30 Uhr ungefähr im Büro war, weil dann muss man nur bis so 15 Uhr arbeiten, hat Überstunden gemacht und dann hat man ja noch 8 Stunden Freizeit am Tag. Das ist ja genial. Und die Tage waren eigentlich relativ gleichförmig. Dieses frühe Aufstehen, dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Erlangen, dann mit der S-Bahn nach Nürnberg, dann mit der Straßenbahn in die Nähe meines Büros und danach McFit Erlangen und FIFA spielen. Und ja, das ist eigentlich ganz entspannt, wenn ich das jetzt so drüber nachdenke.
Es klingt auch nach so einem Nudeln mit Pesto-Alltag.
Nee, ich muss ehrlich sagen, darauf habe ich mir immer ein bisschen was eingebildet, dass ich halbwegs kochen konnte schon damals. Mhm. Und ja, es war kein Nudeln mit Pesto, aber es wäre der Lifestyle gewesen. Also es war auf jeden Fall so, es waren auch so Bierpong-WGs.
Okay.
Wo dann auch so Innendekorationen mit LED-Leisten und so Schnapsflaschen in Regalen. Ich weiß nicht, ob du schon öfter in solchen Wohnungen warst.
Nee, von Schnapsflaschen bin ich generell relativ weit weg, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber
ja, aber so dieses, so Männer Anfang 20 haben irgendwann mal den Impuls, dass sie jetzt Innendeko haben müssen. Und dann wird in so, weil sie so dieses, das, was von ihren Eltern kennen, diese Schnapsflaschen im Regal in so einem kleinen Hausbar, das wird dann nachgeahmt, indem das in irgendein Kallax-Regal reingestellt wird. Und das wirkt dann immer so ein bisschen nicht so edel, wie man denkt.
Aber du hattest die Phase.
Also ich hatte selbst nicht die Phase, aber ich habe das akzeptiert und unterstützt damit auch. Durch mein Schweigen unterstützt.
Und stimmt es, dass irgendwann in dieser Zeit deine Therapeutin dir empfohlen hat, du solltest anfangen, Tagebuch zu schreiben?
Das war 2017 ungefähr, ja. Also ja, ich habe das halt nicht gemacht, weil ich das irgendwie langweilig fand, weil ich finde es auch so ein bisschen hochtrabend. Also Tagebuch schreiben, das darf so Angela Merkel oder Kafka darf Tagebuch schreiben, nicht Sebastian Hotz. Und diese Origin-Story meines Twitter-Accounts ist schon die, also dass ich halt angefangen habe, so unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil warum, also man bekommt ja nicht automatisch Follower.
Aber es ist ja schon was anderes, ob du dir so eine Kladde kaufst oder so ein geheimes Dokument in deinem Rechner anlegst oder direkt auf einer öffentlichen Plattform. Also
ja, aber
war das auch die Intention der Therapeutin oder wobei sollte dir das eigentlich helfen?
Ich glaube, keine Therapeutin, kein Therapeut der Welt empfiehlt irgendjemandem, auf Twitter zu gehen. Ich glaube, Twitter hat deutlich mehr Menschen in die Therapie gebracht als andersrum. Nee, also der Impuls war tatsächlich, also wer denkt denn, ich schreibe jetzt mal ins Internet und dann werde ich berühmt. Mhm. Man merkt das Witzen immer sehr an, wenn sie so bemüht darum sind, jetzt möglichst groß zu werden. Nee, ich habe halt das als kleine lustige Plattform kennengelernt und auch so über Podcaster, die ich damals sehr gut fand und auch heute noch gut finde, von Prosecco Laune. Da hat einer erzählt, dass er eben für 60 Follower oder so einfach so die ganze Zeit Quatsch posten würde. Und das fand ich irgendwie sympathisch. Ich fand das irgendwie eine gute Sache, einfach Internet zu rülpsen und nichts davon zu erwarten. Und genauso habe ich das am Anfang gehandhabt.
Und hat's geholfen?
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, ich würde nicht sagen, dass Twitter mir... Also was Twitter und so eine Online-Umgebung mir definitiv gebracht hat, ist halt so tatsächliche Freunde. Also nicht, dass ich davor keine richtigen Freunde gehabt hätte, aber dass Freundschaften im echten Leben in dem Alter entstehen ja durch, ich sitze neben dir versehentlich in der Schule, ich sitze neben dir in der Uni, wir arbeiten in der gleichen Abteilung, am gleichen Standort. Und da war das halt so, im Internet... habe ich den Eindruck, fühlt man sich ein bisschen ausgewählter als Freund. Also man hat ja die Wahl zwischen Millionen Menschen und dann entscheidet sich jemand für mich. Das fühlt sich an, wie so als Hund adoptiert zu werden.
Aber sind es so Online-Freunde oder hast du die ins Analoge überführt?
Nein, die habe ich dann ins Analoge überführt. Und das ist wahrscheinlich etwas, was man tendenziell eher nur als Mann sagen kann. Aber es ist wahnsinnig aufregend, sich mit einem fremden Mann aus dem Internet zu treffen. Und also meine besten Freunde, also Max, mein bester Freund, ist einfach jemand, der hat mich irgendwann mal auf Instagram angeschrieben, weil er mich auf Twitter witzig fand und gefragt, ob wir mal videotelefonieren können. Und dann hatten wir so eine Stunde, wo wir gemeinsam...
Blind Date.
Ja, und haben wir uns einfach dann unterhalten. Dann bin ich irgendwann mal zu ihm nach Kassel gefahren und dann war das so ein kleines, süßes Kennenlernen.
Ja.
Und das war so 2000er Internetmagie.
Ja, du, ich hab auch einige meiner engsten Freunde sind bis heute die anderen 5 Leute, die damals einen Blog hatten. Ja, also aus dieser Zeit sind wirklich enge Freundschaften.
Auf welcher
von mir.
Plattform hattest du einen Blog? Warst du
ich
eine Tumblr-Person?
Ich hatte natürlich nicht auf einer Plattform, sondern ich habe mein eigenes WordPress aufgesetzt.
Fuck.
Ja.
Oh, fuck. Ja,
und das
okay.
waren aber noch, ich bin ein bisschen älter als du, das waren noch so diese MyBlog-Zeiten. Mhm. Weißt du, wo man so eine Lycos-Adresse oder eine .tk-Adresse registriert hat?
Ja, sehr gut.
Aber das waren so, ich auch gerade, wie ich dir zuhöre, wenn man noch an 60 Leute getwittert hat, das waren noch so die gemütlichen Zeiten des Internets. Ne?
Ja, und dann die Personen, die sich dann dafür interessieren und mit dir so Kommentare schreiben, fühlen sich dann auch tatsächlich sehr schnell wie Freunde an und nicht wie fucking Freaks.
Mhm.
Und so diese warme Durchlässigkeit des Internets, man verteufelt Twitter vollkommen zu Recht sehr oft, aber so dieses fast schon zwanglose Kennenlernen, das man da genießen kann, das manchmal natürlich wahnsinnig in die Hose gehen kann, weil öfter als nicht ist das tatsächlich dann auch der Internetfreak auch ein echter Freak. Aber Die engsten Freundschaften und die schönsten Freundschaften habe ich auch übers Internet geschlossen. Das fühlt sich sehr schön an.
Ich glaube, also ich frage mich, ob das ein Privileg unserer, grob jetzt unserer Generation ist, weil wir sind beide so im ländlichen Raum aufgewachsen und ich vermute, dass es dann bei dir auch so war, dass du manche Interessen hattest, die auf dem Schulhof niemand geteilt hat, aber wo man dann eben Gleichgesinnte im Internet gefunden hat. Also da denke ich so rückblickend, wie cool, das hätten meine Eltern noch nicht finden können. So.
Aber um dir zu widersprechen, dass es mir ganz gut getan hat, mich mit so Menschen abgeben zu müssen in der Schule, die auch zwar so ein bisschen Outcast, seltsame Freaks waren, aber so andere Interessen hatten. Also wenn man an so einer ländlichen Raumschule ist, dann gibt es halt keine tausend Subkulturen, sondern wenn du Metal hörst, dann bist du auch bei den Emo-Freaks, weil ihr müsst dann und bei der Schach AG, weil ihr gehört sonst nirgendwo hin, ihr müsst jetzt dahin. Mhm.
Aber es ist ja kein Widerspruch. Man kann ja beides haben im besten Fall. Lockst dich halt abends im Internet ein und sagst, thank God, da sind die anderen Emos.
Gott sei Dank.
Und dann bist du, wir waren gerade so 2017 bis 19 und gerade in der Pandemie bist du dann auf Twitter nochmal viel bekannter geworden, oder ne? So um 2020.
Ja, ich glaube, ich hatte einfach wahnsinnig Glück. So, ich hatte schon davor so ein bisschen exponentielles Wachstum, das ich bei meinem Twitter-Account 2019 kennengelernt habe und dann bei den Infektionszahlen 2020 nochmal. Ich hatte einfach das Glück, dass ich so eine gute Grundlage hatte an so einer Internetbekanntschaft. Dann gezwungenermaßen, weil ich auf Twitter gesperrt worden bin, auf Instagram umsteigen musste. Und dann kamen halt die Leute 2020 dorthin, wo ich schon die ganze Zeit war, und zwar im Internet.
Weil sie so viel Zeit hatten, nicht mehr raus konnten.
Und es war auch noch nicht vor der Umstellung von Bild-Content auf Video-Content bei Instagram. Das war, glaube ich, auch ein großer Vorteil. Also einfach fantastisches Timing. Ich und so Maskenhersteller, also die beiden großen Pandemiegewinner.
Und welche Personen gibt es heute, die dir auf Twitter oder Instagram folgt, die du richtig gerne mal echt treffen würdest?
Oh, es gibt einen amerikanischen Comedian, Twitter-Comedian, der heißt Dan Henschel. Und der ist mir irgendwann mal so reingefolgt, weil er wahrscheinlich gesehen hat, hier ist ein großer Account mehr rein, dann folgt man mal lieber zurück. Und der ist so jenseits von jeder Comedy-Gag-Schreiber-Regel. Er ist einfach nur ganz, ganz weird. Und das sind jetzt so, in den letzten zwei Monaten sind so drei zusätzliche ausgedachte Fake-Persönlichkeiten hinzugekommen. Und das ist alles so verworren. Ich kann das überhaupt nicht richtig erzählen, wie das funktioniert. Aber ich finde niemanden im Internet gerade lustiger und möchte ihn irgendwann mal treffen und extrem enttäuscht davon sein, wie der in echt ist.
Und gibt es umgekehrt jemanden, den du auf keinen Fall treffen möchtest, der dir folgt?
Grundsätzlich finde ich, ich möchte keine Prominenten kennenlernen. Es reicht. Ich möchte niemanden kennenlernen und also über manche Personen kann ich so ein bisschen, kann man so schmunzeln und lachen, weil die so einfach 200 Tweets am Tag schreiben und wirklich einfach so Gedanken haben, auf die wäre ich 2017 auch nicht gekommen, weil ich noch nicht so gehirnfrittiert war. Und das ist dann so Online-Online-Online-Content, der so referenziell ist auf gerade vor zwei Minuten entstandene Memes. Und das ist witzig von draußen zu sehen, aber ich möchte die Person nicht kennenlernen. Das ist gut, wenn die virtuell bleibt, nicht echt kennenlernen.
Okay, ungewöhnlich zu sagen, ich will keine Promis kennenlernen. So viele Leute haben ja so ein, den würde ich einfach mal in echt sehen. Ist der wirklich so groß oder so? Was auch immer.
Nein, ich glaube, diese Vernetzungswut, von der bin ich wirklich ein bisschen abgestoßen. Mhm. Ich weiß nicht, funktionierst du gut auf so Netzwerktreffen und so Events?
Sebastian, ich war gerade gestern auf der Winterparty von einer großen Podcast-Produktionsfirma.
Ich weiß genau, von welcher.
Ja, und da musste ich erstmal reinfinden, sagen wir so. Mhm. Und ich bin eigentlich auch einfach froh, dass ich heute noch eine Stimme habe.
Ich kann sowas überhaupt nicht. Und ich möchte mich damit auch nicht cooler machen, als ich bin. Und so, ich habe das nicht nötig oder so. Sondern ich kann das einfach nicht. Ich werde wahnsinnig. Ich kann,
du bist ein Drinni.
Nein, ich bin kein Drinni. Ich bin wahnsinnig gern unterwegs. Ich bin wahnsinnig gern draußen. Ich bin unglaublich gerne auf Veranstaltungen, auf Konzerten. Ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit Menschen. Ich finde Menschen super. Aber ich kann nicht in diesem komischen Zwielicht aus, ist das jetzt ein professionelles Gespräch oder ist das ein privates? Brauchen wir einander nochmal vielleicht? Ja. Das kann ich nicht ertragen.
Das kann ich sehr gut verstehen. In der Hinsicht müsste ich meinen gestrigen Abend auch nochmal durchspielen. Ja, in welche Kategorie?
Weil man weiß es nie, was es ist. Das ist ganz schrecklich. Dieses Herumtänzeln, so, aber dich habe ich auch, Mensch, schön dich kennenzulernen. Was geht bei dir gerade so?
Aber wenn dir das schon so unangenehm ist, wie geht's dir dann damit, dass heute irgendwie eine locker siebenstellige Zahl von Followern permanent über dich urteilt und sagt, den finde ich super, den finde ich blöd. Die Leute schreiben ja zum Teil auch viel härter und schärfer, als sie es jetzt sagen würden auf so einer Party. Mhm.
Ja, aber ich finde, auf einer Party begegnet man sich ja irgendwie auf Augenhöhe. Und ich bin auch nicht so gut darin, mir Namen zu merken. Und dann irgendwie beleide ich aus Versehen den Spotify-Deutschland-Chef. Fiktiv, noch nie passiert. Und im Internet ist das ja so eine Bühnensituation. Ich kann mir das aussuchen, ob ich jetzt mir Hate-Kommentar 37 auch noch durchlese oder den vielleicht so ein bisschen überscrolle. Und im Internet kann ich ja auch steuern, was ich mache. Also bei so einer Partysituation, dann, keine Ahnung, dann klecker ich mich mit meinem Bier, das ich in der Hand halte, an und weiß nicht, ob das jemand gesehen hat oder nicht. Oder ich bestelle mir mein drittes Bier am Abend und weiß nicht, ob jemand vielleicht mitzählt oder wie oft ich heute auf dem Klo war, ob sich jemand dann Sorgen macht um meine Prostatagesundheit vielleicht. Das sind so.
Oder deinen Drogenkonsum.
Oder mein
wir sind in Berlin.
Ey, ja, das finde ich auch mystisch, da bin ich auch raus. Ja, das sind so unangenehme Gedanken, die ich dann in so Event-Situationen habe mit Menschen, die ich mir nicht freiwillig ausgesucht habe, sondern die so in der Branche arbeiten.
Und war das denn immer schon so? Also ich stelle mir gerade vor, den 2019-20er Sebastian versus den, der jetzt hier sitzt. Du musst ja eine Reise genommen haben, auch im Umgang mit dieser Kritik, mit Shitstorms und auch mit, wie die Grenzen deiner Satire verlaufen. Also ich habe im Vorfeld so drüber nachgedacht, so viel wie du twitterst, man kriegt ja enorm, oder was du sonst noch rauspostest, man kriegt ja so viel Feedback, dass man doch wahrscheinlich immer mal wieder so ein bisschen rumtestet und sagt, oh, da ist es jetzt so viel, da hinterfrage ich das vielleicht. Oder hinterfragst du dich nie, sondern es geht halt raus und dann ist es da.
Nee, also auf jeden Fall muss ich mich hinterfragen und überlege mir auch, lösche auch Beiträge, die Leute nicht so gut finden, wenn mir die Kritik irgendwie einleuchtet. Und das heißt nicht, dass ich da mitgehen muss oder das genauso sehe, sondern dass ich so ein bisschen dieses Feedback mitnehme und mir überlege, was ich posten möchte und wen ich beleidigen möchte oder wen eben nicht. Und ich glaube, was wahnsinnig geholfen hat, so komisch es klingt, ist einfach wahnsinnig viel auf Twitter sein und so Diskurse lesen. Also meistens, man tut ja immer so zu Recht, dass Twitter so ein gesichtsloser Hassmob ist und ist es auch in vielen Teilen.
Aber und wenn ich unterbrechen darf, klar, im deutschsprachigen Raum ja auch wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt der
so
Gesellschaft.
So wenige, ne?
Also
Menschen.
Also ganz anders als in anderen Ländern und Kulturen. Ja. Das sind da ja nur wirklich ein einstelliger Prozentsatz der Gesellschaft.
JournalistInnen, POVI-StudentInnen und gelangweilte Großraumbürger.
Und Robert Habeck.
Der tatsächlich die Schnittmenge aus allen drei dieser Gruppen ist. Ja, also man kriegt dann so Shitstorms und Kontroversen mit und überlegt sich, auf welcher Seite man da steht oder welche Argumente man so nachvollziehen kann und welche nicht. Und daran kann man ja dann so ein bisschen ausrichten, was man für Witze machen möchte und welche nicht. Und wenn mir ein Witz misslingt, und das kann ja durchaus mal passieren, dass man da ein Feedback bekommt, das man nicht haben möchte, dann kann man sich auch überlegen, ob man weiterhin hinter diesem Witz steht oder sich dafür entschuldigen möchte. Mhm.
Darauf kommen wir bestimmt gleich auch noch, aber ich würde gerne zuerst...
Verstehe ich nicht.
Ja, schauen wir mal. Weil, was du ja...
Neben Gruß aus dem ARD-Hauptstadtstudio übrigens.
Genau, es ist sehr schön, dass wir hier zusammen sind.
Freue mich auch.
Aber was ja wirklich, ich glaube, wenn jetzt jemand von außen beschreiben würde, dann wäre so der Kern deiner Arbeit, okay, der Mann kommentiert, was in Deutschland passiert, in Form von Memes, witzigen Sprüchen und so weiter. Und ich würde gerne, weil wir hier am Ende des Jahres 2024 sitzen, nochmal so eine kleine Throwback-Runde mit dir machen.
Ja.
Ich habe im Hauptstadtstudio diese wunderschöne Schüssel mit Gesicht gefunden.
Sehr schön.
Sie hat so eine Nase und guckt wie so ein Clown.
Das ist definitiv so ein Geschenk gewesen innerhalb der Abteilung oder von einem Ehemann.
Oder privat, und dann hat jemand das hier im Büro geparkt. Genau. Also da sind Schlagzeilen drauf, die meine Redaktion zusammengestellt hat aus dem vergangenen Jahr. Wir werden abwechselnd ziehen und gucken, was draufsteht und was uns dazu einfällt.
Ich habe mega Bock, weil neben den vielen schlimmen Dingen, die 2024 passiert sind, sind auch extrem viele sehr lustige Dinge passiert.
Ja, dann gucken wir was drauf. Du darfst anfangen, genau.
Oh, ich freue mich. Minderheitsregierung in Sachsen und Thüringen, Notlösung oder Zukunftsmodell? Oh, ich würde übrigens sagen, ist das ein Screenshot aus der Tagesschau-App?
Zeig mal.
Ich würde sagen, das ist die Tagesschau-App.
Erkennst du an der Schriftart?
Ich würde sagen, an der Schriftart und so an der Formulierung der Überschrift.
Ja, weil es so sachlich nachrichtig ist. Mhm.
Und gut getextet. Spiegel Online und Tagesschau-App, immer sehr gut getextete Überschriften.
Aber es geht um die Wahlen, die im September waren, aber wir sind jetzt schon, glaube ich, bei den Koalitionsverhandlungen, die sich ja als schwierig gestalten in beiden Ländern.
Genau. Weniger witzige Sachen. Diese Wahlen in den drei Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
Ja.
Mit sehr ähnlichen Wahlergebnissen, was die AfD angeht. Und mit jetzt gescheiterten Koalitionsgesprächen zwischen CDU, SPD und BSW, kann
genau,
das sein?
Genau, im einen Land und im anderen sprechen CDU und BSW noch miteinander. Mhm. Wir müssen auch dazu sagen, wir sind so einige Tage vor der Veröffentlichung, so anderthalb Wochen vor der Veröffentlichung dieser Folge. Also wer weiß, was bis dahin passiert. Aber ich finde ja spannend diesen Aspekt mit der Minderheitsregierung. Also das ist was, so im skandinavischen Raum ist es ja völlig normal, dass irgendwie in, keine Ahnung, ich glaube in Finnland zum Beispiel, bilden sich immer wieder Koalitionen aus vielen Parteien, die aber trotzdem keine Mehrheit haben und bei jedem Thema neu verhandeln müssen. Glaubst du, das könnte in Deutschland auch funktionieren?
Also ich glaube, es ist gar keine, also so auf Länderebene gar keine so schlechte Sache, gerade wenn so Wahlergebnisse sind, wie sie sind. Mhm. Und dass sich dann der demokratische Teil eines Parlaments dann so in Sachthemen immer wieder auf Kompromisse einigen kann, ohne jetzt formell in der Koalition zu arbeiten, finde ich eigentlich irgendwie ganz sympathisch. Also ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert und so wichtig auch kleinere Bundesländer sind, glaube ich, dass man den Workload ganz gut bewältigen kann, auch als Minderheitsregierung.
Ja, ich habe auch ganz lange da so positiv drüber nachgedacht, auch als wir bei der vorletzten Regierung diese GroKo-Diskussion hatten und braucht es davon noch eine Runde und so. Da habe ich das mal so auch öffentlich so durchgespielt, auf Twitter damals.
Geil.
Ging gut ab. Aber heute, also aus heutiger Sicht mit einer zerbrochenen Ampelkoalition, denke ich so, vielleicht sind wir in der politischen Kultur in Deutschland nicht so weit wie zum Beispiel in Finnland in der Hinsicht. Also weil wir so viel dann doch nicht über Themen reden, sondern nur darüber, welcher Politiker gerade welcher Politikerin in die Parade fährt oder irgendwas nicht will. Und da waren ja offenbar doch nicht so viel Kompromissbereitschaft, wie es so eine Regierungsform bräuchte.
Also jetzt mal angenommen, man würde rot-grüne Minderheitsregierung durchziehen oder eine schwarz-gelbe, dann gäbe es ja immer wieder innerhalb von so einer starken Koalition, die zusammenarbeitet. Und es gäbe ja wahrscheinlich immer wieder Themen, bei denen so man die SPD mit hätte reinholen können oder die CDU mit hätte reinholen können. Oder keine Ahnung, die drei von den Linken und vier von der FDP. Das hätte, glaube ich, viel von diesen ekligen Streitigkeiten, die dank der Zusammenarbeit SPD, Grüne und FDP in der Öffentlichkeit entstanden sind, hätte das, glaube ich, ausgeräumt.
Und man sieht ja gerade auch wieder, wie die CDU jetzt nicht bei allem mitmacht, was die SPD, also es ist ja dann doch immer alles direkt. Also ja, ich fände es auch schön. Ich glaube, es wäre auch so eine Variante von Demokratie, wo man immer so themenbasiert diskutiert.
Das hatte man ja so ganz am Anfang, als die Ampel losging, war ja so die Vision, ja, da kann jetzt das, die drei Stärken können ausgespielt werden. Die SPD, das Soziale, die Grünen, die Umwelt und die FDP, die Wirtschaft. Und turns out, das war die schlechteste Idee.
Ja.
Das war grauenvoll. Vielen Dank.
Sie haben aber auch ein bisschen was geschafft. Egal, das ist ein Thema von anderen Podcast-Folge.
Die Vibes waren schrecklich. Vibe-basierte Politik.
Ich habe hier einen ganz anderen Vibe auf meinem Zettel. Brad Summer, when marketing becomes a cultural phenomenon. Also es geht um das Brad-Album von Charlie XCX und ob es nur ein großer Marketing-Coup war oder kulturprägend.
Ich glaube, es wird in der Weltgeschichte oder in der Popgeschichte eher als Marketing-Coup zurückbleiben. Nicht, weil das ein schlechtes Album gewesen wäre, es war ein fantastisches Album und es war auch fantastisch durchgestylt, aber durch den Kamala is Brad-Tweet von Charlie XCX und der Wahlniederlage wird es eher so ein, ach komm, das war letzte gute Sommer vor der zweiten Trump-Amtszeit. Und ja, ich glaube, wenn Harris gewonnen hätte, dann wäre das noch ein bisschen prägender gewesen, weil dann wären jetzt nämlich so Analysen mit so, wie Charlie XCX die Präsidentin gemacht hat. Solche wären jetzt unterwegs.
Charlie, Taylor und Beyoncé, die wären es dann gewesen.
Und dann hätte man sich, glaube ich, auch auf einen cooleren Wahlkampf hier einstellen können, weil dann hätten glaube ich, die Grünen, die jetzt ja sowieso schon die Demokraten-Ästhetik übernehmen, hätten sich, glaube ich, mehr an so Popstars noch gewandt.
Ja, okay, nimm du mal den nächsten.
Oh, das passt sehr zu unserem Eingangsthema, dem alten Internet. Mhm. Chatdienst, Messenger ICQ wird nach mehr als 27 Jahren eingestellt.
Es
wurde eingestellt und zwar im Mai.
Das habe ich komplett verpasst.
Ja,
aber wie schade.
Ja, eigentlich schade, aber wozu braucht man das
ja,
noch?
Ja, nein. Aber ich habe sofort dieses,
Kannst du deine Nummer noch auswendig?
Nee.
Weißt du
noch?
Ja, 5624-1738.
Stark.
Aber es war immer so ein bisschen schade, weil ich bin erst durch meinen 96er-Jahrgang relativ spät auf ICQ gekommen. Mhm. Und deshalb hatte ich keine coole Dreier- oder gar Zweier-Nummer, sondern musste mich mit einer Fünfer-Nummer begeben.
Aber es war eigentlich das erste Social Network, ne? Diese grün-rote Blume.
Und ich finde es auch, glaube ich, also so rein gesprächspsychologisch finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass man sich so verabredet, mal eine halbe Stunde miteinander zu reden.
Stimmt, so war das noch. Ja. Oh mein Gott, ich habe es völlig vergessen.
Weil dann war das so konzentriertes Chatten. Ja. Und Chatten ist ja leider keine Hauptbeschäftigung mehr geworden. Das ist ja etwas, was man so nebenbei macht. Und ich glaube, viele meiner Gespräche würden davon profitieren, wenn ich die mal so eine halbe Stunde am Tag konzentriert führe.
Okay, ja, vielleicht eine kleine Zeitreise.
Weißt du, ob du bewusst das letzte Mal offline gegangen bist bei ICQ?
Nee, bin ich sicher nicht. Also ich erinnere mich nicht.
Ist man einfach nicht mehr online gekommen.
Du hast recht.
Ich glaube,
dann auf Facebook oder MySpace. Mhm.
Ich glaube, so sterben auch Social Networks eher als so durch bewusstes Verzichten.
Ja, wobei, da könnte man bei dir und Ex auch nochmal drüber sprechen, ob du nicht an irgendeinem Punkt mal bewusst.
Na, ich glaube, aus dieser Sucht bekommt man mich erst raus, wenn man mich dazu zwingt.
Okay, egal wem das Ding gehört und was er damit macht.
Ich war vor Elon Musk da und ich werde nicht wegen ihm gehen.
Oh, allein darüber könnten wir jetzt vermutlich noch eine Stunde diskutieren. Denn seit Elon Musk Twitter vor 2 Jahren gekauft und in X umbenannt hat, sehen viele die Plattform sehr kritisch. Musk hat eigene Interessen, die er auch offen verfolgt. Dutzende Male am Tag postet er Lügen und verbreitet Verschwörungserzählungen weiter. Datenanalysen von verschiedenen Medien zeigen, dass seit seiner Übernahme auf X überwiegend rechte bis rechtsradikale Inhalte viral gehen. Es gibt jetzt Menschen, die sagen, sie wollen die Plattform nicht den Populisten überlassen. Wie zum Beispiel Robert Habeck. Er hat sich vor kurzem wieder bei X angemeldet, kurz bevor er Kanzlerkandidat für die Grünen bei der kommenden Wahl wurde. Offenbar sieht er diesen Kanal also auch als hilfreich für den Wahlkampf an. Fast zeitgleich hat die britische Tageszeitung The Guardian verkündet, dass sie sich von X zurückzieht. Der Wahlkampf in den USA habe gezeigt, dass die Plattform toxisch sei und Elon Musk seinen Einfluss nutze, um den politischen Diskurs zu beeinflussen. Aber gut, um Sebastians Treiben auf X wird es später noch in einem anderen Zusammenhang gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und deshalb spare ich mir das jetzt hier.
Ich habe hier den nächsten Zettel. Rechte Reiche im rassistischen Video. Kündigung nach Hitlergruß auf Sylt. Ja, das war natürlich was diesen Sommer sehr gestimmt hat.
Wann war denn das ungefähr? Es dürfte so im Mai gewesen sein auch, oder?
Ja, genau. Ende Mai ist die Person dann, das war ja auch wenige Tage danach, gekündigt worden. 2 der mutmaßlichen SängerInnen, heißt es hier, verlieren nun ihre Jobs, die Polizei ermittelt. Und dann kamen doch auch so ganz viele Partys und Angelegenheiten aus, wo noch dieses Amour Toujours gespielt wurde mit anderem Text und so.
Ja, das finde ich richtig schrecklich, dass es ausgerechnet Amour Toujours war.
Ja.
Ein Song, zu dem ich irgendwie eine Bindung aufgebaut hat wegen des Films Uncut Gems mit Adam Sandler, wo er so einen irren Diamantenhändler spielt.
Oh, den kenne ich nicht.
Der ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr guter Film, weil der wahnsinnig stressig ist und am Ende läuft dann dieses melancholische D-d-d-d-d. Fantastisch. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht.
Ja, ist jetzt versaut.
Ja, sehr wenig überraschend. Also natürlich kann man das immer mit so einem "Ich wusste das alles davor schon" sagen. Aber man hat Videos von dem Song schon durchs Netz geistern sehen und dass das aber halt nicht auf irgendeinem Volksfest in Oberfranken dann war, sondern unter der guten Gesellschaft, von der man ja immer sich einredet, dass sie viel schlauer ist als die biersaufenden Trottel auf dem Dorf. Das war irgendwie so ein bisschen ein ausgleichender und so ein Fingerzeig, nicht weil das an sich so, es wurde ja kein Mensch verletzt, jetzt mal blöd gesagt, das war jetzt keine menschliche Katastrophe, aber keine körperliche, aber es war so ein Bewusstwerden, wie tief das eigentlich so verwurzelt ist.
Rassismus.
Ja, genau.
Ja.
Das brauchen natürlich, diese Erinnerung brauchen natürlich nur weiße Menschen, wie tief verwurzelt er ist. Aber ein aufregender Tag im Internet.
Ja, oder auch eine aufregende paar Wochen, glaube ich. Ah, warte, du bist dran.
Entschuldigung. Oh, pardon.
Jetzt habe ich schon.
Ich liebe ja Jahresrückblicke. Ich finde
es auch. Also, diese Momente, die man schon vergessen hatte oder nicht mitbekommen, wie ich mit ICQ, ja.
Hast du einen Lieblingsjahresrückblick?
Also ehrlich gesagt, ich pitche auch seit Jahren, dass es mal so einen Jüngeren bräuchte.
Vielleicht, ja.
Ich würde das richtig gerne, so eine geile Show machen für die ARD oder ZDF-Mediathek, wo man sagt, hier, aber das ist für alle bis, keine Ahnung, so 35, was war bei euch los? Und also Menschen, Tiere, Sensationen, aber Gen Z und Y. So.
Ja, es wäre schon, glaube ich, ganz geil. Also ich glaube, es gibt immer so einen Günther Jauch-Jahresrückblick und ich glaube, es gibt noch einen Johannes B. Kerner-Jahresrückblick.
Ja, und ich finde, es braucht noch einen Jahresrückblick 3000. Kann mich den endlich mal jemand machen lassen? Also wirklich seit Jahren, ich sag's jetzt zum ersten Mal öffentlich, aber ich glaube, ich könnte so eine geile Show draus machen. Und es hat so viele Throwback-Momente, Sebastian.
Hättest du dann gerne so das wirklich als Show und dann ist da auch noch so ein Musikauftritt?
Die Big Band vom Hessischen Rundfunk hätte ich gerne.
Oh, sehr gut.
Ja.
Und die müssen dann Three 365 spielen.
Ja, die und Guess. genau das. Und dann würden halt so lauter Überraschungsgäste, Leute, die so 15 Minuten viral waren, nicht die Sylt-Videofrau, aber andere Leute, wo du denkst, das habe ich schon vergessen. Und die sind dann plötzlich im Studio und du kommentierst sie dann live. Und dann gibt es irgendwelche Spiele. Und ja.
Oh, aber dann so, dann könnte man noch so... tatsächlich dann Gigi D'Agostino, der hat glaube ich nicht so viel zu tun,
genau.
Ins Studio buchen und dann sagt er nochmal, dass er das scheiße fand.
Und dann tritt er auf mit der Big Band,
genau.
Und spielt so eine neue Version ein, die wir dann alle wieder feiern können.
Genau, das fände ich super.
Ja.
Vielleicht nächstes Jahr.
Ja genau, dieses Jahr ist schon zu spät.
Dieses Jahr leider zu spät.
Ja.
Ich glaube, die Jahresblicke sind schon aufgenommen alle. Oh, Olympia war ja. Diese Olympiaschützen sind die Coolness in Person. Und da gab es den, der in diesem Artikel lässige Türke genannte und die südkoreanische Schützin.
Ja, und sie sah aus wie aus so einem Sci-Fi-Film, weil sie so eine Spezialbrille hatte und so super cool aussah.
Yo.
Und also das waren ja Meme-Vorlagen. Also für dich doch wahrscheinlich war Olympia doch eine Schatz- und Fundgrube.
Ich bin wahnsinnig großer Fan davon, so Randsportarten im Fernsehen zu schauen. Und es gab so ein paar Tage, dann konnte ich immer so zu diesem Surf-Wettbewerb auf irgendeiner polynesischen Insel einschlafen abends. Das fand ich toll.
Und da gab es doch das Foto von dem Surfer, der so in der Luft stand.
Ja, und
also,
gejubelt hat schon.
Wie viele erinnerst du dich, wie oft hast du das Foto vom lässigen Türken verwendet, der da so mit der Hand in der Hose schießt?
Einmal.
Okay.
Man muss da bei seinen Leisten bleiben und sowas nicht überstrapazieren, wenn sowieso schon alle machen. Ja.
Aber Olympia waren wirklich viele gute Momente. Ich hatte das Gefühl, also ich war jetzt nicht in Frankreich, aber in Europa rund um Fußball-EM, dass die Leute in diesem Jahr einfach richtig Bock hatten, mal begeistert, euphorisch für ein Event zu sein, oder? Und Mannschaften anzufeuern.
Ja, es war wirklich ein guter Sportsommer.
Ja.
Und ich habe bei Olympia so viele neue Sportarten kennengelernt. Es gibt so eine, da werden so Kanus, die müssen so von der Rampe 3 Meter ins Wasser springen und Rennen gegeneinander fahren. Das war crazy, das fand ich richtig gut.
Und Breakdance war natürlich auch ein Highlight mit der Australierin.
Oh, das war eine tolle Kontroverse, fand ich, weil nämlich oberflächlich lustig und dann gab es so Leute, die dann den Verlust der Breakdance-Kultur und so den Nepotismus im australischen Breakdance-Verband angekreidet haben. Fantastisch. So sollte Twitter sein, meine Meinung.
Jetzt ist wieder ernst. Hunderttausende demonstrieren erneut gegen Rechtsextremismus. Das ist vom 3. Februar eine Schlagzeile. Seit Wochen halten die Massenproteste gegen rechts nun schon an. Auf allen 3 großen Demonstrationen in Berlin, Freiburg und Augsburg sind am Samstag mindestens 200.000 Menschen. Das war nach dieser Korrektivrecherche und die Geheimtreffen in Potsdam.
Ja.
Was hast du da gedacht?
Ich fand's schön, dass es diese Demos gab, aber ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, wohin diese politische Energie denn hin soll, genau. Und dieses Aufstehen und dieses und selbst wenn es nur in Anführungszeichen auf eine Demo gehen ist, ist natürlich tausendmal besser als 100 Posts zu schreiben. Das ist in jeder Hinsicht effektiver und bewegt mehr. Aber es gab dafür irgendwie keine großen politischen Konsequenzen.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass irgendein AfD-Wähler deshalb irgendwie seine Meinung geändert hat. Und alle investigativen Recherchen über Rechtsextreme in Deutschland sind immer so ein bisschen... Es wird nicht mehr versteckt, dass die diese Remigration, dieses massenhafte Deportieren von Menschen haben wollen.
Mhm.
Und die Konsequenzen bei der AfD waren ja einfach nur, dass man das Wort Remigration jetzt verwenden kann auf Wahlplakaten und alle wissen, was gemeint ist.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen, einerseits ist natürlich die Hoffnung, dass es so viele Menschen gibt, die sich immer noch dagegen wehren. Und andererseits so ein bisschen ein Verzweifeln daran, dass es da, dass so wenig bewegt wird, selbst wenn Millionen Menschen auf die Straße gehen.
Ja, das finde ich eine interessante Beobachtung, weil ich glaube auch gar nicht, dass es ja darum ging, Hunderttausende versuchen jetzt AfD-Wählerinnen und Wählern oder Sympathisanten zu sagen, ihr müsst eigentlich was anderes wählen. Oder ich denke auch viel eher darüber nach, da ist also so ein hohes Potenzial von Energie und einer Wut oder Wucht, aber sie hat, wie du gerade gesagt hast, sie hat keinen Kanal oder kein Ziel. Und jetzt liegt sie auch wieder brach, gefühlt. Ne? Obwohl, also man muss sagen, dass nach dem Koalitionsbruch gab es einige tausend Parteieintritte. Das heißt, da hatten noch mal einige Leute so ein Gefühl von, okay, jetzt muss ich auch den Arsch hochkriegen.
Mhm.
Aber generell finde ich auch, da war im Januar so viel Energie und wo geht die jetzt hin? Und ich glaube, anstatt sich gegen was zu wenden, müsste die halt stärker für was...
Ja, letztlich das, was so den Demokraten in den USA passiert ist. Also, dass man als Grüne, als SPD, von mir aus als Teile der CDU gegen die AfD steht, ist klar. Aber wofür?
Ja.
Und gegen Rechtsextreme zu sein, ist das das Mindeste, was man sein sollte, aber einen Gegenentwurf zu wagen und zu gestalten, der eben auch etwas zum Besseren ändert und nicht nur alles beim Gleichen lässt, das ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe, die es andere Menschen übernehmen müssen, weil ich bin nur ein Internetfreak.
Ja, aber guter Gruß zum Bundestagswahlkampf. Willst du noch mal ziehen?
Oh, ich bin dran. Oh, Trumps erster Kumpel wird Musk heimlicher Präsident. Übrigens hier eindeutig eine Bildschlagzeile.
Ja, erkennt man auch an der Schriftart.
Kein Tag.
Aber da siehst du, wir wählen divers aus.
Finde ich toll. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wählt Quellen divers aus. Finde ich super. Kein Tag vergeht ohne gemeinsame Auftritte von Trump und Musk. Da bin ich ja, glaube ich, ein bisschen zu gut informiert über alles. Da bin ich zu tief drin in dem Thema.
Bist du so nah an denen dran?
Ja, also tatsächlich. Ich habe ja mit beiden schon mal getwittert.
Ja, aber stimmt, das gehört ja eigentlich auch zu einem Jahresrückblick. Sebastian, wir müssen darüber sprechen. Aber
kann ich kurz über Musk und Trump reden? Ja, also das ist ein leidenschaftliches Thema von mir.
Also vielleicht, man muss vielleicht kurz einordnen für Leute, die das nicht über dich wissen oder die diesen Sommer unter einem Stein waren oder im Urlaub. Es gab im Juli dieses, also das hat, glaube ich, niemand verpasst, das versuchte Attentat auf Donald Trump, wo er nur leicht verletzt wurde, aber auch das gerät, glaube ich, leicht in Vergessenheit. Eine andere Person wurde getötet und zwei Menschen schwer verletzt. Und du hast nachts zwei Posts auf jetzt inzwischen Ex dazu gemacht. Ja. Du holst schon dein Handy raus.
Nee.
Was machst du da?
Ich habe nur mal die Uhrzeit geguckt.
Du meinst, wie lange du noch Zeit hast, nee. Um damit zu sprechen? Ich glaube, das war jetzt irgend so ein freudscher Griff zum
Ja,
Handy.
Es war ein Reflex.
Siehst du?
Ja,
Reflex. Okay, aber also du hast zweimal getwittert. Einmal ging es den letzten Bus und Donald Trump beide knapp verpasst. Das war ein Tweet. Und das
leider.
Andere?
Das juristisch schlagkräftige Wort in dem Tweet ist leider.
Ah, okay, Entschuldigung.
Ja, und das, was ich am allermeisten bereue an dieser Sache, ist, dass das jetzt mein bekanntester Witz ist. Das ist kein guter Witz, leider. Ich hätte gerne einen besseren Witz geschrieben.
Okay, ich muss der Vollständigkeit halber noch zitieren. Der zweite Tweet war: Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Wie spät war es, als du diese Tweets?
2:07 Uhr.
Okay, das weißt du auch noch genau. Und du hast sie aber wann wieder gelöscht?
Um 2:15 Uhr ungefähr.
Sie waren 8 Minuten online.
Ich würde sagen, vielleicht waren es 20 Minuten online.
Okay. Und warum hast du sie wieder gelöscht?
Also, wenn man nachts um 2 etwas twittert, dann hat man nicht nach 10 Minuten 500 Likes. Wenn man nach 10 Minuten derart viele Likes hat, um diese Uhrzeit, heißt es, dass man entweder den witzigsten Gag der Welt gemacht hat oder etwas extrem Kontroverses geschrieben hat, was so richtig so Wellen schlagen wird. Und ich hatte an dem Tag keine Lust auf den Stress. Also ich kam gerade von einer Familienfeier. Das war der 14. Juli, an dem Tag war das EM-Finale und meine Pläne waren eigentlich, an dem Tag noch wandern zu gehen und abends das EM-Finale zu schauen bei meinen Eltern in Oberfranken. Und ich hatte keine Lust auf so einen Tag mit so nervigen Kommentaren unter jedem Tweet. Ich wollte einfach einen normalen Tag haben.
Ja, hattest
und
du dann nicht.
Hatte ich leider nicht, aber es war eher so ein, ich habe keine Lust auf Stressreflex und habe das deshalb gelöscht.
Also weniger, weil du die Witze, die Postings selber bereut hast,
also ich,
oder falsch fandest.
Also ich würde mich nicht von der Aussage im zweiten Tweet distanziere ich mich nicht. Wenn man mich fragen würde, ob es gut ist, sich über einen Anschlagsversuch auf eine Person lustig zu machen, würde ich tendenziell sagen, eher nicht, aber kommt drauf an. Und die Doppelmoral leiste ich mir an der Stelle. Nein, ich glaube, wenn ich mich für die Witze entschuldigen hätte wollen, hätte ich das irgendwann mal machen können und werde das nicht exklusiv bei Deutschland 3000 4 Monate später machen.
Und ja, man muss, glaube ich, auch nochmal kurz erzählen, was dann passiert ist, weil du hast es gelöscht, aber dann, ich glaube, was war die Reihenfolge? 2 Tage später hat der RBB gesagt, mit dem arbeiten wir jetzt nicht mehr zusammen. Sie haben davor mit dir einmal im Monat eine 2-stündige Radiosendung gemacht.
Korrektur alle 2 Monate. Okay. Und es ist ausgefallen, wenn ein Feiertag war.
Mhm. Dann, also dieser Sender hat dann gesagt, mit den Werten, für die der RBB steht, sei das nicht vereinbar.
Mhm.
Der Bundestagsvizepräsident ist drauf angesprungen.
Wirklich auch
Kubicki von der FDP.
Viel zu doll. Also das ist auch ein Mensch, dessen Gehirn leider von Twitter frittiert worden ist, aber da bin ich dann mit ihm verbunden.
Weil er faktisch recht hat, wenn er schreibt, die öffentliche Billigung von schweren Straftaten ist gemäß § 140 Strafgesetzbuch selbst strafbar. Da hat der Jurist sich gemeldet.
Ja, da gibt es juristisch sehr große Meinungsverschiedenheiten darüber. Und ehrlich gesagt, warte ich noch drauf, dass das Konsequenzen hat mal.
Und dann sind Sachen passiert wie, Eine rechte YouTuberin hat das Ganze aufgegriffen. Daraufhin hat Elon Musk dazu getwittert und unter anderem den Bundeskanzler markiert und gefragt, was ist das? Was macht dieser deutsche Satiriker da? Dann wurde der Regierungssprecher danach gefragt und hat gesagt, das ist alles noch Meinungsfreiheit. Also es ging ganz schön ab. Du lachst jetzt immer noch. Ja. Wie hat sich das angefühlt in der konkreten Situation?
Also ich habe schon ganz, ganz viele andere Comedians und andere Shitposter dabei gesehen, wie so Posts zu große Wellen schlagen, und konnte endlich mal mein theoretisches Wissen über die Verarbeitung von Shitstorms, wenn man das so nennen möchte, praktisch anwenden. Und ich muss ehrlich sagen, also natürlich hat mich das schon teilweise so gestresst und war teilweise schon so, oh, das wird jetzt irgendwie ganz schön komisch. Aber es gab sehr früh Signale von allen anderen Organisationen, seien es Verlage, mit denen ich zusammenarbeite, dass die so sind, alles gut, wir teilen das jetzt nicht unbedingt, aber mach dein Ding, Kollege. Und für mich war die Sache am Dienstag, Sonntagmorgen war der Post, dann steigerte sich das Ganze in so Bildartikel und Spiegel Online Eilmeldungen. Dienstag wurde ich dann gekündigt und ich dachte an diesem Dienstagnachmittag, dass die Sache jetzt vorbei wäre. Und ich bin die ganze Zeit, während ich immer noch bei meinen Eltern war, wandern gegangen, weil ich gedacht habe, es ist eine gute Idee. Ich bin zwar trotzdem die ganze Zeit immer am Handy, aber ich bin zumindest in der Natur. Und ich hatte an diesem Dienstagnachmittag kein Akku mehr. Also ich war noch 10 Kilometer von zu Hause weg und ich hatte kein Akku mehr. Und dachte aber, die Sache
ist. Passiert dir das öfter?
Nein, ich habe normalerweise eine Powerbank dabei, aber meine Powerbank war halt einfach auch leer und es gab irgendwie keine Möglichkeit, mein Handy aufzuladen. Ich habe dann beschämend viel Zeit an so einer, vor einer Polizeistation in so einem Nachbarort meiner Eltern verbracht, weil da so eine E-Bike-Ladesäule war, aber die hat es nur geschafft auf 1%. Und ich habe da dann irgendwie mit meinem Verlag telefoniert und mit dem telefoniert und bla bla bla, alles geklärt. Und dann habe ich so irgendwann mal beschlossen, komm, ich muss jetzt los, ich laufe jetzt einfach heim. Mhm. Und bin dann diese 10 Kilometer, so 2 Stunden heimgelaufen und ich hatte eine wirklich gute Zeit. Kein Podcast, kein Handy, das hatte ich wahrscheinlich das letzte Mal vor 10 Jahren oder so oder vor 15. Und dann bin ich zu Hause angekommen und bei meinen Eltern wurde gegrillt und es wurde schon so, Sebastian, es gibt jetzt Abendessen. Und ich bin noch schnell hoch in das Gästezimmer, in dem ich schlafe und habe mein Handy angesteckt. Und in dem Moment, in dem ich wieder Netz hatte, wurde das so warm, weil ich so viele Push-Benachrichtigungen bekommen habe. Weil während dieser 2 Stunden, die ersten 2 Stunden seit Jahren, die ich offline bin, hat Elon Musk über mich getwittert.
Der Mensch mit den meisten Twitter-Followern, ja. Oder Ex-Followern überhaupt.
Ja, und jetzt irgendwie gefühlt Vizepräsident.
Ja.
Und dann bin ich halt runter zu meinen Eltern, habe sehr appetitlos gegessen, weil ich nicht gewusst habe, was jetzt passiert.
Aber war der erste Moment, als du das gesehen hast, so geil oder oh mein Gott?
Nee, ich dachte, also mir ist schon das Herz in die Hose gerutscht, weil ich gedacht habe, also mein erster Gedanke war jetzt nicht, oh nein, der hättest mir jetzt irgendwie so eine Skynet-Drohne ins Haus, sondern der erste Gedanke war, ah fuck, verliere ich jetzt meinen Twitter-Account? Und der zweite war so, ah scheiße, jetzt kriege ich so tausende so unangenehme Nachrichten von so rechten amerikanischen Trump-Freaks, aber turns out, es waren vielleicht 100 Kommentare und nur ein einziger hat sich auf meinen Instagram-Account verwirrt. Also es war irgendwie erstaunlich viel weniger stressig als gedacht.
Obwohl es so viele Schlagzeilen gemacht hat und eben im RBB zum Beispiel eine Führungsperson sehr schnell gesprungen ist.
Ja, gar nicht so schnell. Also es war die Ansagen, die ich bekommen habe, und das ist auch das, was mich daran tatsächlich ein bisschen ärgert, ist, die Ansage war eigentlich, am Montag war, wir warten mal ab, wie der öffentliche Druck ist, und am Dienstag ist man dem öffentlichen Druck dann nachgegeben. Und ich finde, wenn das Werte sind, die unvereinbar sind, dann wären die am Montag auch schon unvereinbar gewesen. Und ich finde, gerade so öffentlich-rechtliche Institutionen, die leisten wir uns ja, damit man nicht abhängig ist vom Markt, damit man eben selbst beschließen kann, was man eben macht und was man nicht macht. Und da würde ich mich freuen, wenn in Zukunft auch bei Personen, die abhängiger sind von ihrem Job dort als ich, wenn man da so ein bisschen sich schützender davor stellt. Aber wie gesagt, ich hatte alle 2 Monate, jeden 3. Sonntag im Monat eine Sendung und die läuft jetzt auch weiter mit meiner fantastischen Kollegin Ilona Hartmann. Und ich glaube, das passt jetzt alles schon so, wie es ist. Aber es war ein lustiger Sommer im Internet für mich.
Und wie oft wurde dir dein Republika-Vortrag von 2022 nochmal vorgehalten? Da geht es um Cancel Culture und ich glaube, der Titel war Surprise, Handeln hat Konsequenzen.
Ja, bei den allermeisten Fehlern, die man so als pseudo-öffentliche Person machen kann, bei all den unüberlegten Äußerungen, den dummen Tweets, den uninformierten Witzen, den unreflektierten Interviews, bei all den kleinen bis mittleren Fehltritten, die man sich so halt leisten kann, dann gibt es eine wirklich, wirklich gute Variante, damit umzugehen. Und sie ist so einfach. Du kannst dich aus den Klauen der Cancel Culture befreien, indem du einfach für deine Taten verantwortlich bist. Entschuldige dich aufrichtig und mach's einfach nicht mehr. Es ist so einfach. Wenn du Scheiße gepostet hast, lösch sie und sag sorry. Es ist wirklich nicht so schwer. Und selbst wenn es dir nicht leid tut, lüg. Es ist wirklich easy. Vielleicht wird dieser Vortrag, ein Ausschnitt davon, irgendwann retweetet, wenn ich Scheiße gebaut habe. Und es wird passieren. Aber wenn ich dieses Video dann sehe, möchte ich dir, lieber Zukunfts-Sebastian, sagen, wie wär's, wenn du dich einfach entschuldigst, einfach Konsequenzen zeigst und sagst so, hey, sorry, tut mir leid, es war saudumm von mir, ich lasse das.
Ich stehe da 100% dahinter und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn ich mich am Montag zu einem Statement entschieden hätte, zu sagen, hey, das ist mir irgendwie, da ist mir was verrutscht, es tut mir leid, dann hätte ich natürlich weiterhin mit Häme leben müssen, aber ich glaube, dann hätte ich viel von dem Schaden einfangen können. Ich habe ja genug Kanäle, um mich da auch öffentlich wirksam dafür zu entschuldigen. Und wenn man sich nicht entschuldigen möchte, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Und das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren und ich bin immer noch der Meinung, dass man sich für Dinge einfach entschuldigen kann, wenn man sich dann dafür entschuldigen möchte. Und wenn man sich nicht dafür entschuldigen möchte, dann muss man das nicht.
Weil du damals noch gesagt hast, sonst lüg einfach.
Wenn ich irgendwie jetzt einen Buchvertrag verloren hätte, dann hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass ich mich zu einer tränenrührenden Entschuldigung dann doch noch aus einer wirtschaftlichen Not heraus hätte entschieden. Und diese Entschuldigung wäre vielleicht auch nicht ernst gemeint gewesen. Aber ehrlich gesagt stehe ich noch sehr dazu. Und so wie, keine Ahnung, ein Luke Mockridge Witze über Menschen mit Behinderung machen kann, so kann ich Witze über den mächtigsten Mann der Welt machen. Und ich glaube, mir ist eine der beiden Seiten deutlich sympathischer und eingängiger.
Das ist ein interessanter Punkt, den Sebastian gerade gemacht hat. Wenn jemand sich nicht an die öffentlich-rechtlichen Werte hält, dann könnte man die Person doch eigentlich direkt rauswerfen und nicht noch abwarten, wie die öffentliche Meinung dazu ist. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Fühlte sich der Sender unter Druck gesetzt oder hat sich die Führungsriege erst in Ruhe dazu ausgetauscht und wollte keine voreilige Entscheidung treffen? Aus der Pressemitteilung liest sich das nicht genau raus. Der RBB schreibt darin nur kurz und knapp, dass Sebastians Äußerungen mit den Werten, für die der RBB einsteht, nicht vereinbar seien. Ich muss in dem Zusammenhang auch dran denken, was sonst schon so gesendet wurde, ohne Kündigungen. Zum Beispiel in der Sendung Nur im Ersten, auch vom RBB. Da hat Comedian Dieter Nuhr vor einigen Monaten gefragt, Zitat, was sind das für Menschen, die mit einem Messer aus dem Haus gehen? Sollte man solche Leute nicht besser einschläfern lassen? Damals gab es gerade diese Debatte um Messergewalt, nur bezog sich auf Tatverdächtige mit Migrationshintergrund. Der RBB schreibt dazu in seinem Halbjahresbericht zu Programmbeschwerden, solche zugespitzten Aussagen seien ein typisches Stilmittel der Sendung und stellten keinen Verstoß gegen journalistische Standards dar. Dieter Nuhr agiere auch in seiner Rolle als Satiriker und nicht als Moderator. Der Vergleich mit dem Fall von Sebastian Hotz erscheint dem RBB unzulässig. Die Begründung? In Nuhrs Fall sei die Äußerung in einen satirischen Gesamtzusammenhang eines Bühnenvortrags eingebettet gewesen, während die von El Hotzo ohne eine solche Einbettung stand. Okay, also das überlasse ich jetzt euch, ob euch das überzeugt. Es gibt noch weitere Beispiele aus der ARD, nicht nur von Dieter Nuhr. Der Journalist Steven Anpalagan hat sie für eine Kolumne auf stern.de recherchiert. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Ich frage mich jedenfalls, ob junge Leute hier in den Redaktionen strenger gemessen und bewertet werden als ältere, etablierte, obwohl die ja von den Sendern viel größere Bühnen und Sendeplätze bekommen.
Was hat Jan Böhmermann dir in der Situation geraten? Ihr kennt euch ja und er kennt auch solche Situationen. Der hat ja auch schon Staatsoberhäupter vorgeführt in seiner Satire und damit so Kontroversen angezettelt. Varoufakis, Erdogan.
Es war, glaube ich, nochmal ein ordentliches Level drüber. Aber er hat mir geraten, dass ich sofort alle Accounts löschen soll und nie wieder in der Medienlandschaft
arbeiten. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, Jan hat sehr unerwartet nett reagiert und hat mich an Menschen weitergeleitet, die sich so juristisch mit sowas auskennen. Und dann, das war ganz, ganz angenehm eigentlich. Das war ganz schön.
Und er hat jetzt einen Film produziert, den du gemacht hast,
ja,
und um die US-Wahl. Eine satirische Reportage für RTL Plus, in der du in die USA fährst, um dich zumindest vorgeblich zu entschuldigen.
Also mich schon sehr ernsthaft entschuldigt. Auf meinem Oberschenkel steht I'm sorry, Mr. President.
Nee, da steht I'm not sorry.
Das ist natürlich sehr gut. Da merkt man, dass du Journalistin wirst.
Da merkt man, dass ich den Film gesehen habe.
Ja, auch das.
Wer sich anstrengt, wird belohnt. Wer sich entschuldigt, dem wird verziehen.
Hey, buddy. Hey there. My name is Sebastian.
Sebastian.
Are you ready to help me?
Yeah, let's do it.
I need to apologize to every American, and I think the power of music connects all people.
I think so too. It's a great connector.
Yeah. Good day, America. This is a German comedian speaking. America, I am sorry. Sorry, Radio Berlin Brandenburg. Sorry, Elon Musk. I'm sorry.
Was hast du auf dieser Reise über die USA gelernt, das dich vielleicht richtig überrascht hat?
Es gab sehr viele so Lifestyle-Sachen, die mich einfach überfordert haben. Also wir waren jetzt nicht in rural Minnesota oder so und haben da mit denen geredet, die tatsächlich in so einem Trump-Country sind, sondern es waren die sehr liberalen Städte New York und Washington und L.A. Was mich irgendwie gleich am Flughafen absolut irritiert hat, ist, dass der Deckel von der Flasche abging. Also ich habe mir eine Flasche Wasser gekauft.
Auch das eine Sache aus 2024.
Fantastisch.
Ja.
Aber ich habe gedacht, irgendwas ist hier gerade falsch. Warum kann ich das hier abnehmen? Und ansonsten glaube ich, dass unsere ganzen Plastikeinsparungen wirklich gar nichts bringen, solange es die USA in der Form als Plastikverschwender gibt. Nee, ich fand es irgendwie ist so ein bisschen, fast noch ein bisschen hoffnungsloser, als ich das manchmal in Deutschland wahrnehme, weil es tatsächlich nur zwei Kandidaten gab. Und,
das polarisiert halt die Bevölkerung viel stärker. Ne?
Und jeder Trump-Fan, den ich vor dem Mikrofon hatte, war so, ich liebe Donald Trump, ich finde das super und ich möchte genau den haben und das ist klasse. Und das war jetzt nicht, dass da immer so ein von Hass zerfletschtes Gesicht vor mir stand, sondern das waren so, wie es halt auch normale AfD-Wähler gibt. Und die waren deutlich begeisterter von Trump, als es irgendein Harris-Fan war. Die meisten Harris-Fans waren halt so, oder Wähler waren dann so, ja, wir haben halt nichts anderes, was sollen wir sonst machen?
Ja.
Und also zumindest in meinem Umkreis sind die wenigsten so überzeugte Nichtwähler. Und da gab es zumindest so einen, zumindest an den Orten, an denen wir waren, so einen durchaus relevanten Anteil von Menschen, die gesagt haben, ich wähle nicht. Also nicht, weil es mir scheißegal ist, sondern weil ich so eine gewisse Hoffnungslosigkeit sehe und keine Auswirkungen so richtig sehe. Mhm. Aber das war auch, wie gesagt, in den sehr blauen Orten, New York, Washington, wo einfach tatsächlich eine Stimme mehr oder weniger für die Demokraten sehr wenig Unterschied macht.
Ich war 2016 rund um die erste Trump-Wahl gegen Hillary Clinton, auch in den USA und hatte ganz ähnliche Beobachtungen. Also auch die Trump-Wähler hatten die verschiedensten entschiedenen Gründe dafür und die Clinton-Wähler waren so ein bisschen, ja, wir haben halt nichts anderes, genauso wie du es beschreibst. Und ich fand auch spannend, dass ich viele Nichtwähler und Nichtwählerinnen getroffen habe, wo ich gesagt habe, gedacht habe, das ist vielleicht auch ein bisschen aus der amerikanischen Kultur abgeleitet, die sagen, der Staat ist gar nicht so eng an meinem Leben dran, der greift gar nicht in so vieles ein. Es ist ja auch kein Sozialstaat in dem Sinne, wie es das bei uns ist. Und die wollten davon auch einfach gar nicht behelligt werden. Also ich erinnere mich an so einen Typen mit so langen Haaren, Baseballcap und einem Truck, den ich an der Tankstelle so angesprochen habe. Und der war so, nee, ich wähle nicht, es hat ja nichts mit mir zu tun. Und das war für mich damals ja auch irgendwie eine steile Lernkurve, diese Perspektiven zu hören.
Wir haben so einen deutschen Professor an einer Uni in Washington, Thomas Zimmer, interviewt und der hat auch erzählt, dass er so angekündigt hat, ja, so am 6., am Mittwoch haben wir um 8 Uhr eine Sitzung und da werden wir uns jetzt keinen Stoff vornehmen, sondern wir werden so besprechen, was so passiert ist. Und dann waren so einige seiner Studierenden so ein bisschen irritiert, so, was passiert denn am 5.? Also, hä?
Die hatten das gar nicht auf dem Schirm.
Die hatten das gar nicht so richtig auf dem Schirm.
An der Uni.
Es kann durchaus sein, dass durch das doch deutlich föderalere Prinzip so eine Bundesregierung in den USA gar nicht so wahnsinnig, ein bisschen weiter entfernt ist von den Menschen als jetzt hier.
Mhm.
Und ich glaube auch so popkulturell ist die US-Wahl natürlich hier in Deutschland fast schon so, ja, der Super Bowl für POVI-Studenten. Also,
das stimmt.
Also,
und für Politikjournalisten, muss man auch sagen.
Hast du das geguckt? Hast du nachts dir das reingezogen?
Nee. Ich habe wirklich, also ich bin inzwischen so weit, ich finde, dass bei fast allen Nachrichtenlagen, die, also auch wenn irgendwie was Schlimmes passiert, ein Anschlag oder so, dass es eigentlich besser ist, am besten die Powerbank und den Handy-Akku einfach aus leer zu machen und zu sagen, ich gucke da morgen wieder drauf. In 24 oder in 48 Stunden, wenn alles schon ein bisschen sortierter ist und ich mir innerhalb von einer Viertelstunde das Wissen drauf schaffen
kann. Ich kann das überhaupt nicht. Also ich habe jetzt die Wahl auch nicht geguckt, aber immer wenn so etwas, eine unübersichtliche Situation passiert, sei es jetzt die US-Wahl oder sei es der Start des Krieges von Russland gegen die Ukraine, dann bin ich wirklich so am Aktualisieren jedes News-Tickers, weil es mir so den Eindruck gibt, ich könnte die Situation dann irgendwie nicht beherrschen, aber so besser überblicken.
Ja, und wenn sortieren.
Und wenn ich nur genug Tweets und Posts dazu lese, dann verstehe ich das irgendwann mal und dann wird es gelöst. Aber
verstehe ich voll. Ich hatte das auch, als die Koalition zerbrochen ist, habe ich auch zwei Stunden länger nachts noch davor gehangen und mir jedes Interview angeguckt und gedacht, oh, wie ringen sie jetzt darüber? Wer hat die Hoheit, wie das erzählt wird? Aber am Ende war ich dadurch nicht schlauer.
Nein, natürlich
nicht. Und das, also irgendwie, ich verstehe dich voll und verinnerlichen es irgendwie offenbar nicht. Also es ist, ja. Hast du noch ein Souvenir oder irgendwas aus den USA mitgebracht über deine Tätowierung hinaus? Also man muss kurz sagen, du hast jetzt wirklich auf dem Oberschenkel stehen. Moment, ich habe es mir ja aufgeschrieben. I'm not sorry, Mr. President.
Genau, also es steht auf dem Oberschenkel, I'm sorry, Mr. President. Und dann ist, wie man so früher in der Schule so ein Wort eingefügt hat, das not noch danach dazu gekommen.
Und wofür wird das in den kommenden Jahren stehen? Also es ist schon krass, sich für so eine Reportage ein Tattoo stechen zu lassen.
Ja, ich muss sagen, es ist nicht mal in den Top 10 meiner dummen Tätowierungen. Also es ist alles okay. Und ich glaube, auch niemand wird jetzt davon überrascht sein, dass ich irgendwo Quatsch rumstehen habe. Ich glaube, das wird einfach so ein bisschen untergehen. Und das ist dann so eine lustige Anekdote. Und es ist auch an der Stelle am Oberschenkel. Ich glaube, es gibt keine Short Shorts, die short genug wäre, um die zu zeigen.
Nicht mal von Paul Mescal.
Ich glaube,
er
hat auf jeden Fall Oberschenkel, die man mehr herzeigen sollte, als ich meine.
Okay, und hast du noch was anderes mitgebracht? Bei so einer weiten Reise überlegt man sich ja vorher manchmal, das und das muss ich unbedingt kaufen oder will ich zu Hause haben.
Ich muss ehrlich sagen, wir hatten so beschämend wenig Zeit, dass es gar keine touristischen Aktivitäten so richtig gab. Ich habe einem guten Freund von mir, mit dem ich letztes Jahr in New York war, habe ich aus der wirklich fürchterlichen Restaurantkette Margaritaville, habe ich so einen Cocktailshaker mitgenommen, weil ich habe so eine Obsession mit so Restaurantketten. Und da gibt es in den USA ja viel mehr als hier. Mhm. Und Margaritaville ist halt eine Trop-Rock-Bar des Musikers Jimmy Buffett. Und da ist halt immer Zeit für Margarita. Und es ist so ganz kitschig und komisch. Und es ist direkt am Times Square in New York. Und es gibt so eine riesige Pappmaché-Skulptur der Freiheitsstatue mit so einer Margarita in der Hand. Und es ist so komisch da. Und da kann man auf jeden Fall... Und wenn man einen richtigen Kulturschock haben will, kann man da mal hingehen.
Es ehrt dich, dass du das deinem Freund mitgebracht hast.
Ja, ich habe ansonsten leider nichts mitgebracht so richtig. Ich hab einen Cowboy-Hut mitgebracht, den Ralf Möller aufhatte. Und meine Männlichkeit wurde geheilt, weil Ralf Möller ein paar Mal an meinem Oberarm gefühlt hat. Das hat irgendwie ganz gut
Und hat er getan. Den positiv bewertet dann, oder?
Er hat gegrunzt und ich nehme das jetzt einfach als positiv mit und ich möchte überhaupt nicht darüber nachdenken, was er darüber gedacht hat.
Okay, und wer wissen will, welche Rolle Ralf Möller in deinem Film spielt, der soll sich den einfach angucken.
Soll sich das angucken.
Link ist in den Shownotes. Und ich möchte noch, weil wir jetzt immer wieder beim Thema Entschuldigung kurz so angedockt sind, will ich auf einen Punkt kommen, den du nämlich auch in unserem Fragebogen geschrieben hast. Da gibt es immer die Frage, was würdest du an deiner Erziehung gerne ändern? Und da hast du geantwortet und die Antwort jetzt nach allem, was du gesagt hast, überrascht mich dann noch mehr. Das Ständige für alles Entschuldigen geht mir persönlich bei mir selbst sehr auf die Nerven.
Ja.
Also du willst dich, in der Öffentlichkeit entschuldigst du dich nicht, aber offenbar dann doch der private Sebastian sehr viel?
Also ich war vor ein paar Jahren noch ein deutlich nervigerer Entschuldiger und vor allem habe ich für jede Kleinigkeit zu entschuldigen. Entschuldigung, dass ich drei Minuten zu spät bin. Entschuldigung, dass ich das und das und das und das nicht gemacht habe. Und es ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits tut es mir wirklich leid und andererseits ist es dann auch so, wenn man sich für Kleinigkeiten entschuldigt, dann unterstellt man der anderen Person ja auch immer, dass sie deshalb vielleicht sauer wäre. Mhm. Und das ist dann, das bringt so eine ganz komische passive Aggressivität in ein Gespräch, das überhaupt nicht gut ist. Und das geht wahnsinnig auf die Nerven. Und ich bin heute ungefähr eine Minute zu spät hier angekommen und ich hatte so ein Sorry schon auf den Lippen und ich habe es nicht gesagt, weil ich mir gedacht habe, niemand ist deshalb sauer.
Und woher kommt dieser Reflex?
Das ist ein sehr tiefen psychologischer Einstieg, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach so, auch so ein bisschen aus einem gewissen Außenseitertum entstanden, bei dem man immer froh ist, wenn sich überhaupt jemand mit einem trifft und hat dann Angst, eine Belastung zu sein. Aber wenn man überhaupt keine Belastung ist und überhaupt keinen Raum einfordert, dann ist man auch sehr schnell nicht, dann unterstellt man der Person gegenüber, dass von vornherein, dass sie gar kein richtiges Interesse an einem hat und das ist keine gute Basis für eine Freundschaft.
Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade bei der Vorstellung, was für Situationen es noch sein könnten, gedacht, eine Entschuldigung, man macht sich ja immer ein bisschen
ganz,
kleiner.
Ganz klein.
Ja.
Und man stellt die andere Person auch so demonstrativ immer eins höher.
Das hat so was Demütiges.
Genau. Ne? Und das ist keine gute Basis für eine Freundschaft oder für irgendein privates Miteinander.
Und was ist deine Methode, um es dir abzugewöhnen?
Ich bin auf ein neues Prinzip gestoßen, das ich an sehr vielen meiner Lebensbereiche anwende. Und es ist ein neues Konzept für mich. Und es funktioniert, glaube ich, auch nur bei mir. Und ich würde es bei niemandem sonst raten. Meine Methode heißt, sich zusammenreißen. Und das funktioniert leider bei mir sehr gut. Und hat meine Lebensqualität deutlich verbessert. Aber ich würde es nicht als allgemeine Methode verwenden.
Also du hast so eine innere Stimme, die sagt, Hotz, jetzt reiß dich zusammen.
Okay. Ja, und manchmal muss man sich einfach ein bisschen zusammenreißen. Und ich glaube, es ist richtig und wichtig, Gründe für bestimmtes Verhalten in einem zu finden. Aber man darf trotz Diagnosen und trotz Umständen, in denen man lebt, nicht vergessen, dass man in vielen Teilen es über sich selbst bestimmen kann. Das kann ich aber nur für mich sagen und nicht für alle anderen. Aber ich weiß, dass ich mich manchmal einfach zusammenreißen muss und dann funktioniert das viel besser, als ich denke.
Darf ich die küchenpsychologische These in den Raum stellen? Gibt es dann... Würdest du sagen, du bist zwei Persönlichkeiten?
Nein. Wolltest du fragen, ob ich eine Kunstperson bin und eine private
Person?
Ja,
oder ob du dich in diesem, ich hau einen kurzen Text raus, krawalliger fühlst. Weil das ist ja eigentlich nichts, wo du dich zusammenreißt, sondern wo du was rauslässt.
Ich glaube, also natürlich bin ich im Internet oder auf Bühnen krawalliger und kratzbürstiger, als ich das in echt wäre, weil das wäre komplett unerträglich, wenn ich in echt so wäre. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem, was ich in der Öffentlichkeit sage und dem, was ich privat bin, aber ich würde sagen, dass es da keine zwei Persönlichkeiten gibt und ich glaube, dass ich privat auch hinter allem, was ich so auf der Bühne sage, ob sie digital oder analog ist, dass ich hinter dem stehe und ich finde es immer so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen eine Ausrede, wenn meine Kollegen und Kolleginnen immer darauf verweisen, dass das ja eine Bühnenpersönlichkeit wäre und privat wären sie ganz anders, weil irgendwie sind diese Persönlichkeiten immer sehr deckungsgleich, wenn man sie dann privat kennenlernt und es wirkt immer wie eine Ausrede. Deshalb, es gibt keinen L. Hotz und keinen Sebastian Hotz, sondern das ist die gleiche Person. Ich habe mir bloß einen blöden Accountnamen gegeben vor 10 Jahren.
Und wie blickt Sebastian L. Hotz so Hotz? Weil wir hatten jetzt schon quasi den Nachrichtenrückblick aufs Jahr, aber wie blickst du jetzt auf deinen 2024?
Also, ich würde sagen, 2024 war ein gutes Jahr. Also, ich bin immer noch froh, dass ich wahrscheinlich auch 2025 weiterhin Quatsch schreiben und Quatsch machen darf und davon meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist wirklich das Schönste auf der Welt und ich werde das so lang machen, wie es irgendwie geht. Und außerdem habe ich Luke Mockridge auf der Straße beleidigt und eine Viertelstaatskrise ausgelöst. Ich finde das eine gute Bilanz. Ich hatte eine fantastische Podcast-Tour, die Spaß gemacht hat. Ich hatte das erste eigene Format, das ich machen durfte und das ich innerhalb kürzester Zeit mit einem fantastischen Team machen durfte. Und irgendwie, das ist ein gutes Jahr. Also ich hatte so ein paar tiefe Durchhänger in dem Jahr, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich ganz schön viel gearbeitet habe in den letzten 4 Jahren und dass es ganz schön viel ist. Aber ich habe irgendwie auch durch diese komische, durch diese Elektrizität, die man hat, wenn es mal eine Spiegel-Online-Einmeldung über einen eigenen gibt.
Kann sich jetzt jeder mit identifizieren. Ja,
nein, aber also was mir das tatsächlich geholfen hat, ist so, wir haben schon von ihm gesprochen, meinem ehemaligen Chef Jan Böhmermann. Manchmal blickt man als Angestellter auf jeden seinen Chef ein bisschen mit einem Augenrollen, aber so diese Höhen und absoluten Tiefen, die so eine komische Nachrichtenrelevanz im Sommerloch mir gegeben hat, das hat mir schon einiges näher gebracht. Ich kann es zumindest in Ansatz nachvollziehen, wie man nicht eher jetzt im Speziellen, sondern wie man allgemein durchdrehen kann als Medienperson und wie so Gottkomplexe entstehen können.
Okay, ich hoffe, du hast deinen Gottkomplex im Griff. Du hast ja auch, also du hast einen Podcast beendet dieses Jahr, Hotz und Humsi mit Cyber Humsi, und hast das auch argumentiert damit, dass du gesagt hast, boah, ich habe diesen Sommer gemerkt, ich arbeite zu viel, sagst du ja auch gerade, und ich glaube, die Formulierung war, ich kann so nicht noch 40 Jahre lang weitermachen. Und das klang schon auch nach einem sehr anstrengenden Jahr so und so einem belastenden, vielleicht auch lehrreichen.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, also ich bin Ende 2020 irgendwie in diesen Job als Comedy-Autor gestolpert und habe dann seit 2021 Vollzeit als Gag-Autor gearbeitet, während ich ein Buch geschrieben habe, während ich eine riesige Live-Tour gespielt habe mit 37 Auftritten 2023. Ich habe diesen Podcast gemacht, ich habe noch nebenbei Werbungen geschrieben, ich habe noch nebenbei Interviews gemacht und an Theaterstücken mitgespielt und habe lauter unglaublich viel Quatsch gemacht und ich habe wirklich lang keinen Urlaub mehr gemacht. Und ich habe dieses Jahr, der größte Fortschritt ist natürlich, bis auf Luke Mockridge beleidigen, war für mich in diesem Jahr, dass ich mir so ein bisschen eine Sicherheit erschwommen habe, dass ich diesen Job auch machen darf, wenn ich mal eine Woche lang nicht in einem Google Doc abhänge und irgendeinen Gag schreibe oder wenn ich mal einen Tag lang nichts poste. Zwei Tage auf keinen Fall, aber ein Tag ist okay. Und diese grundlegende Sicherheit, die einen dann auch so zumindest in Ansätzen abschalten lässt, die habe ich jetzt gewonnen. Und ja, es ist natürlich ein Lernprozess, den ich vielleicht vor 2 Jahren hätte schon machen sollen, aber dafür bin ich leider zu unsicher.
Du musst noch kurz, glaube ich, erklären, was es mit dem Luke Mockridge beleidigen auf sich hat.
Ach so, das war mein ich dachte eigentlich, dass das meine große Schlagzeilenzeit wird. Es gab Anfang des Jahres, im Februar, glaube ich, gab es unbestätigte Zeitungsberichte von dem fantastischen Medium Tag 24 darüber, dass ein Comedian, der sehr aussah wie ich, angeblich Luke Mockridge auf der Straße fuck you ins Gesicht, Zitat, gespuckt hätte, woraus dann schnell wurde, dass ich das diese Person Luke Mockridge auf der Straße bespuckt hätte, was ich nicht dementieren möchte. Auch da hätte ich mich entschuldigen können, aber das war meine erste coole Schlagzeile in dem Jahr. Mein persönlicher Jahresrückblick. Nur Banger.
Nur Banger, für die sich nicht entschuldigt wird.
Für die sich irgendwann mal entschuldigt wird, wenn es mir leid tut.
Wie sähe ein perfekter Tag 2025 aus, der dir nicht leid tut?
Ein perfekter Tag 2025 wäre so im Herbst vielleicht, nach so einem guten Auftritt vor einem Publikum, das mehr mit mir als über mich gelacht hat. Das fände ich toll. Ich hätte gerne wieder die Masse an Live-Shows, die ich im zweiten Halbjahr 23 und ersten Halbjahr 2024 hatte. Das fände ich gut. Das wäre ein super Tag, der täte mir nicht leid. Und danach trinke ich ein Bier mit Freunden und Freundinnen und dann gehe ich nach Hause. Das wäre ein super Tag. Morgens vielleicht ein interessantes Frühstück und vielleicht noch 15.000 Schritte gehen. Das wäre ein super Tag. Das hätte ich gerne.
Stark, okay. Ich wünsche dir ganz viele von diesen Tagen.
Dankeschön.
Danke, dass du hier warst.
Ich hatte eine sehr gute Zeit. Vielen lieben Dank.
Das war eine gute Stunde mit Sebastian Hotz. Ein Satz ist mir später nochmal aufgefallen. An dem haben wir uns im Gespräch gar nicht so lange aufgehalten. Auf eine Demo zu gehen, meinte Sebastian, das sei in jeder Hinsicht effektiver und bewege mehr als 100 Posts zu schreiben. Ist das wirklich so? Immerhin hat er eine Millionenreichweite. Ein einzelner Post von ihm erreicht in der Regel mehr Leute als bei so einer durchschnittlichen Demo mitlaufen. Und wie wir in dieser Folge gelernt haben, sogar Politiker fühlen sich bemüßigt, auf seine Aussagen zu reagieren. Satire kommt oft leicht daher. Ein schneller Tweet mitten in der Nacht, über den die meisten vielleicht nur kurz schmunzeln oder die Stirn runzeln oder einfach hinwegscrollen. Aber Satire kann eine große Macht haben. Nicht zuletzt ist sie ein Zeichen dafür, ob eine Demokratie funktioniert, weil sie permanent die Meinungs- und Kunstfreiheit auf die Probe stellt. Mein Name ist Eva Schulz. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dieser Folge und freue mich, wenn ihr sie mit euren Freunden oder Followern teilt. Das hilft uns dabei, dass Deutschland 3000 noch bekannter wird und neue Hörerinnen und Hörer findet. Und mir hilft es dabei, zu sehen, welche Gäste und Themen euch besonders bewegen, wenn ihr mich zum Beispiel auf Instagram in euren Stories markiert. Das gucke ich mir ja alles an. In der nächsten Folge in 2 Wochen geht es um Trash-TV und was man daraus über die große Liebe lernen kann. Das frage ich die Moderatorin von Temptation Island, Lola Weipert. Und wie immer gibt es ganz am Ende noch eine gar nicht trashige Podcast-Empfehlung für euch aus der ARD. Es geht um den Sommer 1992. Da wurde der iranische Sänger Feridun Farrokhzad tot in seiner Wohnung in Bonn gefunden. Erstochen. Ein Messer ragte aus seinem Mund. Es war ein Mord, der offiziell nie aufgeklärt wurde, hinter dem aber viele den iranischen Geheimdienst vermuten. Agenten der Angst. Feridun und der iranische Geheimdienst. Hört ihr jetzt in der ARD Audiothek. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und das war's von mir. Bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Sabine Lebeck, Merle Hümberg und Ruby N. Schwital. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hümberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Da lag ich noch im Kreißsaal, mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißsaal gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen.
In diesem Herbst feiern die Deutschen den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution. In Deutschland ein halbes Leben treffe ich, Christian Bollert, 3 Menschen, die an diesem historischen Tag geboren worden sind und die ich seit ihrem 18. Geburtstag begleite. Wir sprechen darüber, was in Deutschland eigentlich gerade los ist und was aus diesem Land werden kann. Deutschland hat die drei verändert, sie haben Deutschland verändert und ganz nebenbei hat das alles auch mich verändert. Denn der ostdeutsche Teil meiner eigenen Identität spielt heute für mich eine viel größere Rolle. Ich frage mich, was ist eigentlich gerade in Deutschland los? Und was kann aus diesem Land in den nächsten 35 Jahren werden? Deutschland, ein halbes Leben, startet am 8. Oktober mit den ersten beiden Episoden. Werbefrei in der ARD Audiothek und in eurer Lieblings-Podcast-App. Danach folgt dann jede Woche eine neue Episode. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio Detektor FM. Nehmt doch gern schon mal die Verfolgung auf.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.